Der nächste Global Player, so wurde Brasilien jahrelang umjubelt. Das Land war der Star unter den aufstrebenden BRICS-Staaten und dann der Absturz. Über 6 Millionen Menschen verlieren in der jüngsten Wirtschaftskrise ihren Job. Drogendealer haben ganze Stadtviertel unter Kontrolle. Im letzten Jahr sind mehr als 63.000 Menschen bei Verbrechen gestorben. Der höchste Wert weltweit. Als das Nationalmuseum in Rio de Janeiro vor einem Monat in Flammen aufging, war das auch ein Sinnbild für die landesweite Misswirtschaft. Die Präsidentschaftswahlen jetzt entscheiden also darüber, welchen Weg Brasilien nehmen wird. Zurück zur Militärdiktatur, wie es sie bis 1985 gab, oder hält es an seiner jungen Demokratie fest, auch wenn das Vertrauen in die Politik nach heftigen Korruptionsskandalen zerstört scheint. Darüber spreche ich mit Günther Mayhold von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Die Wahlforscher hatten beide den ultrakonservativen Jair Bolsonaro von der PSL und den linken Fernando Haddad von der Arbeiterpartei schon lange als Favoriten ausgemacht. Das Wahlergebnis ist also auch für Sie keine Überraschung, oder?
Nein, zunächst nicht in der Tendenz, aber doch in der Klarheit, mit der Bolsonaro vorne liegt. Ihm fehlen gerade 4% für die Mehrheit. Das war doch sehr viel deutlicher, als die Umfragen das angedeutet hatten.
Also insgesamt aber nicht überraschend, nicht wirklich überraschend, aber wie repräsentativ ist dieses Ergebnis? Also Geheimdienste hatten kürzlich berichtet, dass kriminelle Gruppen, Drogen- und Waffenhändler den Wahlkampf ihrer Wunschkandidaten finanzieren und dass sie die Bürger in ihrem Machtgebiet dazu zwingen, in ihrem Sinne zu wählen. Kann man das Ergebnis jetzt trotzdem ernst nehmen?
Das muss man sicherlich. Es gab immer Einflussmöglichkeiten. Wir haben das ja in vielen Staaten Lateinamerikas, dass über die Wahlkampffinanzierung die verschiedenen Interessengruppen, seien sie nun legal oder illegal, versuchen Einfluss zu nehmen. Aber letztendlich ist doch in der Deutlichkeit dieses ersten Wahlgangs erkennbar, dass die Wähler für einen Wechsel gewählt haben und für einen Kandidaten, der eben nicht das etablierte System repräsentiert.
Ja, Bolsonaro wettert gegen Minderheiten, vor allem etwa gegen Schwarze. Und trotzdem führt er unter den Afro-Brasilianern die Umfragen an. Wie erklären Sie diesen Widerspruch, also ihn zu unterstützen, obwohl man selbst in seinem Visier ist?
Zunächst, glaube ich, hat die zentrale Message von Bolsonaro gezogen. Klare Kante, harte Hand. Und er hat sich 4 zentrale Unterstützergruppen gesucht, die eben auch wahlpolitisch ganz relevant sind. Das ist zum einen die wichtige Lobbygruppe aus dem Landwirtschaftsbereich, die eben auch im armen Norden versuchen kann, entsprechend sich zu positionieren. Zum zweiten die Evangelikalen, die sehr stark für Familienwerte sich eingesetzt hat, deren Diskurs hat er übernommen. Und schließlich treten eben noch die ganzen Themen Sicherheit und dieses Anti-Establishment, dieses Kampf gegen die Korruption, die er relativ klar mit der linken PT identifiziert hat. Und das waren die 4 Faktoren, die ihm zum Erfolg geholfen haben.
Aber wie glaubwürdig ist es überhaupt, wenn er gegen das Establishment wettert? Er ist ja eigentlich Teil davon. Als einer der dienstältesten Abgeordneten hat er für 9 Parteien insgesamt im Parlament gesessen.
Das ist in der Tradition Brasiliens die Diskurshoheit, die er eben mit seiner aggressiven Politik gegen Frauen, gegen Farbige etabliert hat, wird auf der anderen Seite eben ausgeglichen durch die Erwartung und die Ablehnung des alten Establishments. Und da hat der Diskurs seine eigene Vergangenheit überdeckt.
Bolsonaro wurde ja lange belächelt, bis er dann vor einem Monat mit einem Messer lebensgefährlich verletzt wurde. Seitdem sind seine Sympathiewerte gestiegen. Für viele ist er jetzt der Mann, der für Brasilien sein Blut vergossen hat. Das klingt nach moderner Mythenbildung. Welchem Bedürfnis entspricht diese Mythenbildung? Also sehen sich die Brasilianer nach einem Volkshelden, der sie erlöst?
Es hat schon so etwas von dieser Tradition der Inszenierung des Heldentums und des Opfers für das Land, des Patrioten, der sich da einsetzt. Also er versucht, sich als Heldentypus zu inszenieren, und zwar als ein Heldentypus ganz anderer Art, als wir das bei seinem Vorgänger oder vermutlichen Vorgänger Lula gesehen haben, der sich von ganz unten nach oben hochgearbeitet hat. Und er ist der traditionelle militärische, patriotische Held, der das Vaterland retten will.
Trotzdem werden Bolsonaro ja wenig Chancen zugesprochen, am Ende auch wirklich Präsident von Brasilien zu werden. Warum?
Und ich glaube, es hat sich erwiesen, dass er doch mobilisierungsfähig ist und dass die Linke, die traditionell sich immer in der Illusion wägt, die Massen zu mobilisieren, damit auch schon Mehrheiten hat. Und die Mehrheiten setzen klar auf den Wandel, haben sich von der linken Tradition abgewandt und suchen die Sicherheit in dem harten Zugriff, den er insbesondere im Kampf gegen die Drogen und gegen die Unsicherheit verspricht. Und das ist schon ein klarer Richtungswechsel, der sich da jetzt andeutet.
Aber glauben Sie an diese Rückkehr zur Militärdiktatur? Bolsonaro hat ja angekündigt, eine Wahlniederlage nicht zu akzeptieren und auch Angehörige des Militärs, die ihn unterstützen, haben mit ihren Aussagen einen Putsch vermuten lassen. Glauben Sie an dieses Szenario?
Ich sehe keinen Putsch. Er hat ein so deutliches Votum bekommen. Er ist jetzt auch noch auf dem Weg, die letztlichen 4% einzusammeln. Also er wird sicherlich das Militär in der Sicherheitspolitik stärker positionieren, aber ich glaube nicht, dass da ein Militärputsch oder dergleichen inszeniert werden wird.
Beide, Bolsonaro und Haddad, polarisieren ja extrem, also 46% lehnen Bolsonaro ab und 30% Haddad. Wie stabil kann da überhaupt die neue Regierung sein? Was kann man von ihr überhaupt erwarten?
Das Problem Brasiliens war es ja immer, dass wir zwar einen dann im zweiten Wahlgang mit großer Mehrheit gewählten Präsidenten hatten, aber dieser über keine parlamentarische Mehrheit verfügte. Wenn man sich erinnert, die abgesetzte Präsidentin Dilma regierte mit einer Koalition aus 16 Parteien. Dies wird auch für Bolsonaro nicht systematisch anders sein, obwohl er auch bei den Parlamentswahlen sehr deutliche Gewinne für seine politische Kraft verzeichnen konnte. Aber diese Suche nach einer Gemeinsamkeit mit verschiedenen politischen Kräften dürfte für ihn auch ein schwieriges Kapitel werden. Und dort wird er dann Zugeständnisse machen müssen, die eben in Brasilien traditionell in Stimmenkauf und in der Befriedigung politischer Interessen durch entsprechende finanzielle oder Infrastrukturprojekte, die dann in den Heimatstaaten der Abgeordneten umgesetzt werden, befriedigt werden.
Die Militärdiktatur ist 1985 ziemlich reibungslos verschwunden. Die Eliten sind damals nicht ausgetauscht worden. Krankt die brasilianische Demokratie auch ein bisschen daran, dass die Militärdiktatur einfach nie richtig gesellschaftlich aufgearbeitet wurde?
Das ist sicherlich ein Punkt. Es hat nie einen Aufarbeitungsprozess gegeben, obwohl natürlich unter Dilma ein entsprechender Bericht erstellt wurde. Aber man muss auch sich darüber im Klaren sein, dass die Militärdiktatur in der Breite des Territoriums oft gar nicht so präsent war, wie das für die großen Städte gegolten hat. Insofern gibt es eine nur teilweise sehr zurückliegende Erfahrung und das Militär gilt, wie jetzt in vielen anderen Staaten Lateinamerikas, auch als Retter angesichts der schwierigen Sicherheitslage. Und dieser Weg kann natürlich durchaus eine negative Dimension annehmen, da wir sehen, dass eben das Militär da auch keine menschenrechtliche Basis hat und sich oftmals in sehr schwierigen menschenrechtlichen Situationen endet.
Wohin bewegt sich Brasilien nach dem ersten Wahlgang? Das waren Einschätzungen des Politikwissenschaftlers Günther Mayhold. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Mayhold.
Gerne.